SWR 2 Wissen.
Mein persönlicher Zugang ist zunächst der eines Konsumenten von Cannabis, also nicht ständig und nicht regelmäßig, aber als junger Erwachsener habe ich doch eine erhebliche Konsumentenerfahrung gesammelt, ohne dass ich den Eindruck hätte, bei mir sei eine paranoide Schizophrenie ausgebrochen oder auch nur neue Schübe eingetreten.
Der typische Konsument, mit dem wir als Justiz zu tun haben, ist der, der abends Cannabis raucht, um runterzukommen und morgens Amphetamin oder andere noch härtere Sachen nimmt, um überhaupt den Tag durchzustehen.
Die Horrorstories passieren und das Zeug ist illegal. Sie passieren, ob es legal oder illegal ist. Wer kiffen will, der wird auch kiffen. Es ist ganz egal für die Leute, ob es legal ist oder illegal ist.
An Cannabis scheiden sich die Geister und das schon seit Jahrzehnten. Während die Freunde des psychedelischen Lebensstils nicht einsehen wollen, warum das Betäubungsmittelgesetz ihr Kraut auf eine Stufe mit Heroin oder Kokain stellt, ist einer allerdings schrumpfenden Mehrheit der Bevölkerung die Vorstellung immer noch unheimlich, man könnte Cannabis und Haschisch auf eine Stufe mit Zigaretten und Alkohol stellen.
Cannabis. Legalisieren oder bestrafen? Eine Sendung von Kai Laufen.
Wir sind der Meinung, dass Cannabis als Droge eingestuft werden muss. Das ist auch international so. Und das bedeutet, dass auch der Konsum von geringen Mengen sehr, sehr hohe Abhängigkeiten schaffen kann. Bei Alkohol und Zigaretten ist ein vernünftiger, begrenzter Umfang nicht sofort so suchtgefährdend, wie das bei Cannabis nach unserer Auffassung ist.
Als die Bundeskanzlerin vor 5 Jahren zum digitalen Bürgerdialog aufrief, wurde nicht etwa am häufigsten nach der Eurokrise, dem Mindestlohn oder nach der Rente mit 67 gefragt, sondern wann denn endlich Cannabis legal würde.
Seit 1972 gilt das Betäubungsmittelgesetz, kurz BTMG. Es regelt, wie mit Stoffen zu verfahren ist, die oft auch medizinische Verwendung finden, wie etwa Morphium. Bei Androhung von Haftstrafen zwischen 6 Monaten bis zu 10 Jahren sind Handel, Verbreitung, Ein- und Ausfuhr sowie Herstellung dieser Stoffe verboten. Das BTMG ermächtigt die Bundesregierung, per Rechtsverordnung eine Liste anzulegen und stets zu aktualisieren. Auf Anlage 1 steht neben Heroin, Morphium und Mescalin Cannabis. Seit 2011 ist es als Medikament verschreibungsfähig.
Um Cannabis zu legalisieren und die Konsumenten zu entkriminalisieren, müsste die Bundesregierung Cannabis von der Anlage 1 streichen. Doch das wird nicht geschehen, solange die CDU im Bund regiert. Aber in verschiedenen Kommunen in Deutschland entstehen gerade lokale Initiativen, so wie in Karlsruhe.
Ich bin der Max Braun, ich bin 22 Jahre alt, studiere momentan in Karlsruhe und sitze für die Partei seit 2014 im Gemeinderat.
Wo sich der Nachwuchspolitiker der Kultfraktion angeschlossen hat, zusammen mit Piraten und Karlsruher Liste.
Wir von der Kultfraktion sehen, dass die deutsche Drogen- und Prohibitionspolitik absolut gescheitert ist. Und als Stadträte sind wir natürlich dazu verpflichtet, für das Wohlergehen der Karlsruher Bürger zu sorgen. Und dieses Wohlergehen ist unserer Meinung nach eben genau dann tangiert, wenn wir anfangen, Menschen wegen bereits kleinsten Mengen an Cannabis zu kriminalisieren.
Aber genau dazu sind die Strafverfolgungsbehörden verpflichtet. Bei der Karlsruher Kriminalpolizei leitet Bernd Redemann das Drogendezernat. 2.284 Cannabisfälle hatte das Polizeipräsidium 2014 zu bearbeiten. 4 Jahre vorher war es 1/3 weniger.
Außerdem haben wir festgestellt, dass die Sicherstellungsmengen von 2014 sich verdoppelt haben im Jahr 2015. Das lässt schon einen Rückschluss zu, dass eine hohe Verfügbarkeit von Cannabis und damit auch sehr viele Konsumenten da sein müssen, die das gebrauchen.
Fast immer geht es um kleine Mengen, ein paar Gramm. Aber in jedem einzelnen Fall, auch wenn es um einen einzigen Joint geht, muss die Polizei tätig werden. Es gilt das sogenannte Legalitätsprinzip. Polizei, Staatsanwaltschaft oder auch die Steuerfahndung müssen ermitteln, sobald sie Kenntnis einer möglichen Straftat erlangen. Ein großer Aufwand.
Stichworte dazu sind ein Formular Strafanzeige, Vernehmungsniederschriften von Beschuldigten und oder Zeugen, dann die vorschriftsmäßige Behandlung der sichergestellten Betäubungsmittel Und dann müssen natürlich auch Berichte geschrieben werden über die Feststellungen, die man gemacht hat. Also im einfachen Fall vielleicht 3 bis 4 Stunden, unter Umständen bis zu mehreren Monaten.
Ein Großteil dieser Ermittlungsfälle wird durch die Staatsanwaltschaften wieder eingestellt, weil die aufgefundene Menge gering war. Denn wie über allen Gesetzen schwebt auch über dem Betäubungsmittelgesetz das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Der Staat muss abwägen zwischen seinem eigenen Interesse, Gesetze durchzusetzen, die Volksgesundheit und die Sicherheit zu schützen einerseits und dem Freiheitsrecht des Einzelnen andererseits.
1994 hat das Bundesverfassungsgericht Cannabis als eine Droge eingestuft, die auch im Vergleich zu Nikotin und Alkohol relativ wenige Schäden für die Gesundheit hervorruft. Das Gericht rief die Länder dazu auf, eine sogenannte geringe Menge für den Eigenbedarf festzulegen, bis zu der Besitz von Cannabis nicht zwingend strafbar sein sollte.
Das ist bis heute nicht geschehen. Stattdessen gibt es einen Flickenteppich verschiedener geringer Mengen zwischen 15 Gramm in Berlin und 6 Gramm in Baden-Württemberg. Für einen Joint werden etwa 0,5 Gramm benötigt. Wer in Karlsruhe mit weniger als 6 Gramm erwischt wird, bekommt zwar Post von der Staatsanwaltschaft und wird von der Polizei jahrelang intern gelistet. Ein Strafverfahren wird aber bei Ersttätern oft nicht eröffnet.
Wenn Sie mit Staatsanwälten reden, die dann von der Überlastung der Justiz mit vielen kleinen Verfahren sprechen, dann wissen Sie schon, also wir müssen uns dem Thema jetzt an der Stelle schon mal annehmen, denn es gibt richtige Straftaten und Vergehen. Und ob jetzt Cannabiskonsum, ich sag's mal wieder ganz praktisch und profan, eine richtige Straftat ist, also das muss man dann schon nochmal an der Stelle klären.
Kritisiert Karlsruhes Sozialbürgermeister Martin Lenz. Er sieht Reformbedarf. In den kommenden Monaten wird er den Grundstein dafür legen. Denn
immerhin hat er die Kultfraktion beantragt, der Gemeinderat möge beschließen, dass wir beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte einen Antrag auf Erlaubnis zur kontrollierten und lizenzierten Abgabe von Cannabisprodukten stellen. Und wir als Verwaltung haben natürlich auf das einschlägige Beispiel von Berlin-Friedrichshain hingewiesen und gesagt, das wird ja eh abgelehnt, hatten aber auf eine Abstimmung verzichtet, den Gemeinderat gebeten und vorgeschlagen, doch zunächst mal eine Drogenkommission zu bilden, um dann eben das Ganze fachlich auch näher zu erörtern.
Das Bezirksamt von Berlin-Friedrichshain hatte 2014 beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte beantragt, Cannabis-Fachgeschäfte zu erlauben. Es war der bisher konkreteste Vorstoß einer Kommune, der gefühlten Stagnation bei der Drogenpolitik auf Bundesebene eine Initiative der Basis entgegenzustellen. Das Bundesamt lehnte den Antrag ab. Zu Recht, erklärt der Tübinger Strafrechtsprofessor Jörg Kinzig. Das aktuelle Betäubungsmittelgesetz sehe Ausnahmen nur für wissenschaftliche oder medizinische Zwecke vor.
Der Betäubungsmittelverkehr, der hier beabsichtigt wäre, würde reinen Genusszwecken dienen. Und wenn man das verändern wolle, dann sei das eine Aufgabe des Gesetzgebers, also sei der Bund zuständig und nicht die Kommunen.
Vor 3 Jahren hat Jörg Kinzig als einer von 122 Strafrechtsprofessoren die Resolution des Schildower Kreises unterzeichnet, eines Netzwerks von Strafrechtsprofessoren, die dem Bundestag auffordern, die Drogenpolitik neu zu bewerten und sich vom rigorosen Verbot von Cannabis zu verabschieden. Einer der prominentesten Unterzeichner ist der Richter am Bundesgerichtshof, Thomas Fischer.
Es werden weder Betäubungsmitteltaten dadurch verhindert, noch wird in großem Maße irgendwelches Elend verhindert. Im Gegenteil treten alle Folgen ein, die seit vielen Jahrzehnten bekannt sind als Folgen einer massiven Prohibition, wie sie in Amerika in den 20er Jahren mit Alkohol erlebt haben.
Aber die Frage ist es, wie kann das in bundespolitische Wirksamkeit übersetzt werden?
Gibt Professor Hans-Jörg Albrecht zu bedenken, Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg.
Da gibt es halt nicht sonderlich viel Verstärkungsmöglichkeiten, weil auf der Bundesebene diese lokalen Probleme keine sonderliche Rolle spielen, da es sich offensichtlich nicht um wichtige Wählergruppen handelt. Und man auf der anderen Seite vielleicht nur Stimmen verlieren kann, lässt man das jetzt jedenfalls aus Parteiprogrammen raus.
Cannabis, zu Deutsch Hanf. Eine einjährige Pflanze mit weltweiter Verbreitung. Die Fasern werden zu Papier und Textilien verarbeitet, die Samen sind ölhaltig, Blätter und Blüten können als Rauschmittel konsumiert werden. Der wichtigste Wirkstoff heißt Delta-9-Tetrahydrocannabinol, kurz THC. Viele Konsumenten schätzen seine entspannende Wirkung.
Also immer, wenn ich sage, was ich mache, haben die Leute die Hand vor dem Mund und die Frage ist erstmal, ja, sie probieren dann, experimentieren sich ja selber auch viel damit.
Sebastian Marincolo hat in Tübingen in Philosophie promoviert.
Und habe nach meiner Doktorarbeit, die über neurokognitionswissenschaftliche Theorien von Bewusstsein war, mit Cannabis-Erfahrung gemacht. Und mein originäres Interesse war dann eigentlich zu sagen, ich studiere Bewusstsein anhand von Cannabis, anhand des Highs.
4 Bücher hat Sebastian Marincolo mittlerweile über den Cannabisrausch geschrieben und darin den Versuch unternommen, Effekte zu untersuchen, die offenbar viele Konsumenten kennen und schätzen.
Wir haben eine Veränderung im Gedächtnis. Wir können uns teilweise an Dinge erinnern, die wir schon lange vergessen haben. Wir können Muster erkennen, die wir sonst nicht sehen. Wir können neue Muster sehen. Wir bekommen spontane Einsichten. Darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Wir können uns empathisch besser in andere Menschen reinversetzen. Das alles ist ein Potenzial übrigens. Das sind keine Effekte, die automatisch kommen. Dafür muss man schon auch wissen, wie man es gebraucht. Muss ich immer dazu sagen. Aber das Cannabis-High ist schon ein sehr spezieller eigener Bewusstseinszustand, der multidimensional ist.
Einen der Haupteffekte von Cannabis auf das Bewusstsein bezeichnet Marincolo als Hyperfokussierung. Eine Einschränkung und Zuspitzung der Wahrnehmungs- und Konzentrationsfähigkeit.
In der kognitiven Psychologie würde man von selektiver Aufmerksamkeit sprechen. Das heißt, wenn ich jetzt high bin, ich kann mich auf eine Erinnerung fokussieren, ich kann mich auf ein Gespräch, auf einen Menschen stärker fokussieren, ich kann mich auf ein Naturerlebnis fokussieren. Das heißt, es ist eigentlich ja eine Verengung. Ja, ich bin ja nicht so breit vielleicht unbedingt in der Aufmerksamkeit, aber diese Verengung bringt natürlich, dass worauf immer ich mich konzentriere, dass sich das erweitert.
Wie Künstler und Intellektuelle die Rauscherfahrung zu nutzen wussten, ist Gegenstand seines jüngsten Buches.
Wenn ich mir mal alleine ansehe, was Walter Benjamin für Einsichten hatte unter Cannabis, zum Beispiel der Essay, den er geschrieben hat über die Veränderung des Kunstverständnisses im 20. Jahrhundert, wie er die gesamte Frankfurter Schule beeinflusst hat, wie er Ernst Bloch beeinflusst hat. Man nehme die Beatles, die gesagt haben, wir haben eigentlich erst angefangen, bedeutungsvolle, gute Musik zu machen, als wir mit Cannabis und mit LSD experimentiert haben. Man nehme Louis Armstrong, den gesamten frühen Jazz, auch der frühe Swing Jazz, die frühe Evolution des Jazz ohne Cannabis ist undenkbar. Dann ist das natürlich schon mal eine ganz andere Perspektive.
Marincolo erforscht seit 13 Jahren mit wissenschaftlicher Neugierde und Akribie das Cannabis-High. Dabei hat er sich auch mit den Folgen des weltweiten Cannabis-Verbots auf die genetische Vielfalt der Sorten beschäftigt. Ursprüngliches Cannabis enthält über 100 verschiedene Cannabinoide, die alle verschiedene Wirkungen haben, medizinisch sowie auf das Bewusstsein. Hinzu kommen rund 200 Terpene, die vor allem Geruch und Aroma bestimmen, aber ebenfalls auf das Bewusstsein wirken.
Man spricht von einem Entourage-Effekt, das heißt, jede Cannabis-Sorte, es gibt inzwischen über 5000, hat verschiedene Effekte, weil die alle verschiedene Zusammensetzungen haben an Cannabinoiden und Terpenen.
Das weltweite Verbot der Pflanze seit spätestens den 1970er Jahren habe dazu geführt, dass wenige Cannabis-Sorten mit bestimmten Eigenschaften marktbeherrschend seien. Eigenschaften, die zum Beispiel den heimlichen Anbau zu Hause im Badezimmer oder in einem Schrank erleichtern.
Automatisierte Sorten, das sind Sorten, wo man Cannabis ruderalis, das ist eine Sorte von Cannabis, die eigentlich gar kein THC enthält, das hat man mit reingekreuzt. Die kommen automatisch in die Blüte, ansonsten muss man die Beleuchtungszeit verkürzen etc. Es macht es einfacher zu ernten und das zu betreuen.
Hochgezüchtete Cannabissorten als Folge der Illegalität treffen auf eine Konsumkultur, die nach immer neuen Extremen sucht. Professor Anil Batra, Leiter der Sektion Suchtforschung und Suchtmedizin an der Universitätsklinik Tübingen, kann sich vorstellen, dass diese Entwicklung dahinter steckt, wenn in letzter Zeit die Probleme mit jungen Cannabiskonsumenten zunehmen.
Kann man nur indirekt schlussfolgern, zum Beispiel aus der Beobachtung, dass mit neueren Züchtungen mehr vom THC, ja, Delta-9-Tetracannabinol, enthalten ist. Im Unterschied zum Cannabidiol, was bei den Alltagszüchtungen früher häufiger vorhanden war, und dass mit dieser Veränderung viel mehr psychische Auffälligkeiten beobachtet werden können.
Cannabidiol, abgekürzt CBD, ist ebenso im traditionellen Cannabis enthalten und wird von der Medizin immer mehr als vielseitiges und gut verträgliches Medikament entdeckt, etwa gegen chronische Schmerzen, aber auch bei Depressionen. Etwa 0,8% der Bevölkerung entwickelt im Laufe des Lebens eine Psychose. An dieser Zahl ändert sich kaum etwas. Die Ursachen für Psychosen sind komplex. Genetik, Biografie, Lebenserfahrung, aktueller Stress können Auslöser sein.
Und wir gehen davon aus, dass auch das Kiffen einer dieser Faktoren ist, der dazu führen kann, dass die Erkrankung ausbricht. Das bedeutet, dass jemand, der ein höheres Risiko für die Erkrankung hat, natürlich dann alle Risikofaktoren vermeiden sollte, unter anderem auch den Suchtmittelkonsum vermeiden sollte.
Cannabis gilt also als Risikofaktor, der eine genetisch bedingte Anfälligkeit für eine Psychose ansprechen, also triggern kann. Womöglich im unglücklichen Zusammenspiel mit Stress oder schwierigen Lebenserfahrungen.
Wir wissen aus epidemiologischen Untersuchungen, das heißt Beobachtungen der Bevölkerungen, sehr wohl, dass Konsumenten von Cannabis fast 7 Jahre früher als andere eine Psychose entwickeln. Also das Einstiegsalter in diese Erkrankung deutlich geringer ist und die Wahrscheinlichkeit auch höher ist. Ja, natürlich kann jeder jetzt kommen und sagen, das kann aber auch daran liegen, dass diejenigen, die psychische Probleme haben, früher anfangen zu kiffen. Ja, also was ist Henne, was ist Ei?
Denn ebenso wie bei Konsumenten von Alkohol und Tabak gibt es auch unter Cannabiskonsumenten einen undefinierten Anteil von Menschen, die den Rausch nicht so bewusst steuern und genießen, wie etwa der Cannabisphilosoph Sebastian Marincolo. Es gibt einen Graubereich, in dem sich Jugendkultur, Spaß am Rausch und Medizin vermengen. Forscher wie der Psychiater Anil Batra beobachten,
dass psychische Erkrankungen oder Störungen natürlich häufig auch so eine Art Selbstmedikation suchen, irgendeinen Versuch, sich selber zu helfen. Wir wissen, dass psychotische Symptome etwas weniger bedrückend sind durch den Konsum von Cannabis. Cannabidiol als Substanz ist hier bekannt dafür, dass es offenbar in dem Fall psychotrope, psychische Effekte hat, die positiv sind. Wir wissen auch, dass Depressivität, Ängstlichkeit möglicherweise darunter etwas weniger werden.
Was der Mediziner Selbstmedikation nennt, erinnert an eine Beobachtung des Bewusstseinsphilosophen Sebastian Marincolo.
Wenn ich jetzt mal einen Joint rauche und ich sage, ich möchte jetzt heute mal entspannen oder ich möchte eben mal nicht an meine Probleme denken, das ist völlig okay, wenn man das gelegentlich macht. Das machen wir alle beim Tennis oder das machen wir beim Rotwein oder das machen wir bei einem Essen mit Freunden oder beim Fernsehen oder irgendwas. Das Problem ist, wenn man das dauernd so benutzt und wenn das zu einem Zustand wird, wo es wirklich zum Eskapismus wird, wo man vor dem Leben abhaut. Und das ist natürlich vor allem auch bei Jugendlichen ein Problem.
Diese Art, Cannabis zu konsumieren, trägt Züge von Sucht und kann sich auch für nicht-Psychose gefährdete Jugendliche negativ im Alltag auswirken.
Man kann mit Cannabinoiden sehr stark einen euphorischen High-Effekt haben, wo man kognitiv auch sehr klar bleibt, kreativ wird, einen sehr hellen Effekt, antidepressiv auch. Und man kann aber auch andere Sorten haben, die sehr viel stärker auf Körper gehen, sedierend sind und so weiter. Also da hat man eine Riesenpalette und da muss man natürlich schon auch ein bisschen wissen, was hat man. Auf dem Schwarzmarkt weiß man es nicht.
Offenbar hat ein Mechanismus aus gesetzlichem Verbot und Regeln des Schwarzmarktes dazu geführt, dass heute Cannabissorten im Umlauf sind, die in besonderer Weise schädlich sind für den Konsumenten. Mit hohem THC und eher niedrigem CBD-Gehalt. Wäre es daher nicht im Sinne der Gesundheit der Konsumenten, den Markt zu kontrollieren und weniger THC-haltige Sorten zuzulassen?
Ja, also ich glaube, dass diese Legalisierung oder die Freigabe von Cannabis mit einer ganzen Reihe von Risiken verbunden ist. Als ich fürchte, dass der Konsum bei Jugendlichen zunehmen würde, jetzt rein auf den Erwachsenen bezogen, hätte ich nicht so viele Probleme wie bezogen auf den unter 18-Jährigen oder sagen wir besser unter 21-Jährigen. Hier können wir eher davon ausgehen, dass sich gesundheitliche Probleme entwickeln werden.
Diese Entkriminalisierung muss aber nicht notwendigerweise heißen, dass eine Substanz legalisiert wird, sondern kann ja immer noch als Ordnungswidrigkeit gehandhabt werden.
Schlägt Ludwig Kraus, Leiter des Instituts für Therapieforschung in München, einen möglichen Kompromiss vor. Denn trotz des Verbots wird gekifft und neben den möglichen Gesundheitsschäden besteht für den Konsumenten die Gefahr, mit der Justiz in Konflikt zu geraten.
Entkriminalisierung ist natürlich eine der Möglichkeiten, Schäden oder Probleme, die Jugendliche oder junge Erwachsene dann erfahren, wenn sie mit dem Strafrecht in Kontakt kommen, zu minimieren oder mehr oder weniger aufzuheben.
Seit gut 40 Jahren beschäftigt sich das Institut für Therapieforschung mit Ursachenforschung, Verbreitung und Vorsorge zu den häufigsten Drogen, vor allem Alkohol, Tabak und Cannabis. Während die legalen Drogen Alkohol und Tabak erst seit einigen Jahren von der Allgemeinheit kritischer gesehen werden, ist dies für Cannabis wegen des Verbotes schon immer der Fall. Es gehe allerdings auch um einen deutlich kleineren Teil der Gesellschaft, meint Ludwig Kraus.
Die Prävalenzwerte in Deutschland sind eigentlich auf die Bevölkerung gerechnet gar nicht so hoch. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir bei 5% ungefähr liegen in den letzten 12 Monaten. In der Bevölkerung 18 bis 64 Jahre, dann ist das nicht wenig, aber es ist jetzt auch nicht ein übermäßig hoher Anteil.
Betrachtet man nur die Jugendlichen, liegen die Zahlen zwar höher, hier überwiegt vor allem aber der Probierkonsum, also ein paar Mal und die meisten lassen es dann wieder. Diese Zahlen sind recht konstant und würden es nach Einschätzung von Ludwig Kraus auch bleiben, wenn Cannabisbesitz für Erwachsene nicht mehr strafbar wäre.
Ob jetzt der Probierkonsum nach oben geht, halte ich für wenig problematisch und auch für nicht bedenklich. Aber wichtig wäre natürlich, ob die Kerngruppe der Konsumenten, ob sich die nach oben oder nach unten verlagert. Und da zeigen die Zahlen eher in die Richtung, dass das konstant bleibt.
Cannabis ist offenbar ein Stoff, der stets nur einen bestimmten, eher kleinen Teil der Gesellschaft interessiert, während die große Mehrheit höchstens ein paar Mal probiert, dann aber abstinent bleibt oder sich anderen Drogen, meist dem Alkohol, zuwendet. Kann man die Frage nach Cannabis-Legalisierung also auch als eine Frage betrachten, ob eine Mehrheit der Bevölkerung einer etwa 5% großen Minderheit auf die Dauer etwas verbieten darf, was für diese Minderheit zur Lebensqualität gehört?
Wir können vielleicht mal so sagen, wir Mediziner dürften sagen, wir sehen ein Risiko. Und die Gesellschaft darf ja trotzdem sagen, dieses Risiko sind wir bereit einzugehen.
Ähnlich wie im Straßenverkehr, wir gehen jeden Tag Risiken ein, wenn wir auf die Straße gehen, aber die Gesellschaft hat sich entschieden, der Autoverkehr ist die Mobilität des Einzelnen und gehört in das moderne Leben. Und diese Debatte, die wir jetzt im Augenblick führen, geht eigentlich in die ähnliche Richtung, dass wir die Risikobewertung unterschiedlich vornehmen.
Eine Neubewertung des Risikos, das vom Cannabiskonsum für den Einzelnen und die Gesellschaft ausgeht, ist von dieser Bundesregierung allerdings nicht zu erwarten. Hans-Jörg Albrecht, Direktor am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg, glaubt denn auch, dass ein Wandel in der bisherigen Drogenpolitik nicht auf der höchsten, sondern eher auf unteren politischen Ebenen einsetzen könnte. Ähnlich wie es in den USA gerade geschieht, etwa in Colorado und in Washington. Dort hatte sich die Bevölkerung in Befragungen mehrheitlich für eine Entkriminalisierung ausgesprochen.
Und es war lange Zeit eine Frage, wie wird der Bund und die Bundesstrafverfolgungsbehörden, FBI, auf Handel mit Cannabis in Colorado oder in Washington reagieren?
Denn es gibt ein Problem. Die USA haben, sowie die Bundesrepublik und die große Mehrheit der UNO-Mitgliedstaaten, die sogenannte Einheitskonvention von 1961 ratifiziert. Dieses internationale Vertragswerk sieht vor, dass Cannabis nicht für den Genuss, sondern höchstens für medizinische Zwecke zugelassen werden darf.
Die Situation führt dazu, dass Teile der USA sich offensichtlich nicht an die internationalen Drogenverträge halten. Es wird einen Wandel geben durch Nichtbeachtung des internationalen Rechts.
Cannabis, ein Kraut, das sich einfach nicht verbieten lässt? Weder in den Städten von Colorado noch auf den Straßen von Karlsruhe? Jörn Patzak, leitender Regierungsdirektor, Staatsanwalt und Leiter der Justizvollzugsanstalt Wittlich, will das nicht hinnehmen. Als Sachverständiger wird er immer wieder in Ausschüssen des Bundestages gehört. Die Grünen-Bundestagsfraktion hat 2015 einen Gesetzentwurf eingebracht, durch den Cannabis für Erwachsene legal werden könnte. Im März 2016 wurde Jörn Patzak als Einzelsachverständiger im Gesundheitsausschuss gefragt, ob denn die kontrollierte Cannabisabgabe die Schwarzmärkte unterbinden würde.
Herr Patzak, Sie sind wieder dran.
Ja, danke. Also ich glaube nicht. Die Niederlande haben versucht, mit der Trennung der Märkte Erfolg zu erzielen, indem man Coffeeshops freigibt.
An seinem Arbeitsplatz im Verwaltungsgebäude der Justizvollzugsanstalt Wittlich, 40 Kilometer nordöstlich von Trier, erklärt Jörn Patzak, warum er das niederländische Modell vor allem im Jugendschutzbereich für gescheitert hält und daher auch den Legalisierungsvorschlag der Grünen ablehnt.
Um diese
Coffeeshops befürchte ich, dass sich da ein reger illegaler Handel entwickeln wird. Wie gesagt, Erfahrungen haben wir in Holland. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, wenn wir solche Coffeeshops in Deutschland hätten, wir hätten auf einmal einen Drogentourismus. Die ganze organisierte Kriminalität würde das natürlich zum Anlass nehmen. Und da bin ich mir ganz sicher, das ist jetzt nicht nur eine Vermutung, sondern Holland hat es gezeigt. Da kriegen sie dann um diese Coffeeshops rum alles.
Eigentlich steht der Staatsanwalt und Gefängnisdirektor zu dem Ziel einer drogenfreien Gesellschaft, ist aber auch Realist.
Generell finde ich es keine gute Idee, regelmäßig Cannabis zu konsumieren oder überhaupt zu konsumieren, gerade bei den Jugendlichen, weil ich einfach zu viel Gefahren sehe. Aber wenn man schon konsumiert, wollen wir mit Augenmaß und sollten mit Augenmaß mit den Konsumenten umgehen.
Daher will auch Patzak eine Änderung der jetzigen Strafverfolgungspraxis. Die Höhe der geringen Menge für den Eigenbedarf sollte bundesweit einheitlich und nicht mehr von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich hoch sein.
Und ich schlage sogar noch mehr vor. Ich schlage sogar vor, dass es nicht nur eine Kann-Einstellung ist, wie momentan. Also momentan kann der Staatsanwalt einstellen, sondern ich sage, bei dieser Grenze, ich sage mal 6 Gramm, soll eingestellt werden, dass der Bürger faktisch damit tatsächlich entkriminalisiert wird.
Echte Rechtssicherheit für den erwachsenen Konsumenten bestünde allerdings erst bei einer Muss-Regelung. Hans-Jörg Albrecht.
Die Bundesregierung hätte nur die Möglichkeit, für eine einheitliche Regelung zu sorgen durch eine materiellrechtliche Regelung, also durch die Festschreibung einer bestimmten Menge von Cannabis, die besessen werden darf, zum Eigenkonsum.
Denn nur dann wären die Strafverfolgungsbehörden von ihrer Pflicht befreit, in jedem Einzelfall zu ermitteln. Doch dies ist von der jetzigen Bundesregierung nicht zu erwarten. In Karlsruhe hat sich eine Drogenkommission gebildet mit Politikern, Jugendarbeitern, Polizisten und Wissenschaftlern. Sozialbürgermeister Lenz spricht von einer Tradition, die sich hier fortsetze. Karlsruhe war Vorreiter bei der legalen und kontrollierten Heroinabgabe an Abhängige. Wenn es nach Martin Lenz geht, soll auch Cannabis demnächst in Karlsruhe kontrolliert abgegeben werden.
Unser aller Ziel muss sein, meines als Vorsitzender ist auf jeden Fall eine Beschlussvorlage für den Gemeinderat zu erarbeiten. Kann man ein Modell, eine Laborsituation, ich nenne es mal so, sich ausdenken in unserer Kommission, um sowas dann auch mal auszuprobieren.
Um die Möglichkeiten auszuloten und um sich mit anderen Städten zu vernetzen, in denen ebenfalls Interesse an einem Modellprojekt besteht, haben sich am vergangenen Wochenende Stadträte, Verwaltungsmitarbeiter und langjährige Cannabis-Aktivisten in Hamburg erstmals zu einer Konferenz getroffen. Max Braun war dabei.
Ich hatte hier auf jeden Fall die Möglichkeit, mich mit allen Kollegen, die dasselbe Anliegen haben, auszutauschen. Das sind bei uns in Baden-Württemberg zum Beispiel aus Tübingen, aus Heidelberg, aber auch andere, die den Antrag an das Bundesinstitut schon gestellt haben, wie die Berliner, Friedrichshain-Kreuzberg zum Beispiel, die Düsseldorfer, die gerade dran sind. Ich habe hier in Hamburg den Eindruck gekriegt, dass wir sehr viel auf kommunaler Ebene vorantreiben können. Ob wir tatsächlich eine rein kommunale Entscheidung herbeiführen können, steht natürlich aus.